Hallo liebe Studis, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Podcast-Folge und zwar zur Vorlesung Gruppentheorie 3. Immer noch zu Kapitel 5 und diesmal sind wir ein Ergebnis weiter als in der letzten Folge. Da haben wir uns Satz 5.5 angeguckt und jetzt kommt Lemma 5.6. Da ändern wir die Perspektive. Wir haben uns jetzt eine Weile mit der 2-Struktur befasst und haben auch schon gesehen, es geht ganz schnell ins Eingemachte, man muss sich viele kleine Fälle angucken. Jetzt kommt die 3-Struktur. Es gelte also Voraussetzung fix 3, P ist eine 3-Sylow-Untergruppe von G und dann zeigen wir, dass folgende 4 Fälle möglich sind. Die Punktstabilisatoren könnten 3-Strichgruppen sein. Also es könnte sein, dass die Punktstabilisatoren zu 3 teilerfremde Ordnung haben. Oder anders gesagt, wenn Sie in G ein nicht-triviales 3-Element in die Hand nehmen, dann hat das keine Fixpunkte. Zweite Möglichkeit, P könnte maximale Klasse haben. Das hatten wir schon das Thema. Ich wiederhole trotzdem nochmal, was das bedeutet. P ist eine P-Gruppe, also eine nilpotente Gruppe und nilpotente Gruppen haben eine Nilpotenzklasse. Wenn die Nilpotenzklasse so groß ist, wie sie bei einer Gruppe dieser Ordnung überhaupt nur sein kann, dann sagt man, dass die Gruppe maximale Klasse hat. In Fall 2 haben wir also, P hat maximale Klasse und es gibt ein Element Alpha, einen Punkt Alpha, ein Omega, derart, dass der Punktstabilisator in P von diesem Punkt Ordnung 3 hat und genau 3 Punkte fixiert. Man kann sich das also jetzt so vorstellen, dass man diese 3-Sylow-Untergruppe P hat. Da drin hat man eine Untergruppe P Alpha, die den Punkt Alpha und noch 2 weitere Punkte fixiert, Alpha, Beta, Gamma, und dann macht die noch irgendwas auf dem Rest von Omega. Dritter Fall. Es gibt einen Punkt in Omega derart, dass der Stabilisator in P Index 3 hat. Die ganze Gruppe P hat Ordnung mindestens 9 und es gibt nur genau eine Bahn der Länge 3. Alle anderen Bahnen sind regulär. Dass es eine Bahn der Länge 3 gibt, das sehen wir daran, dass der Punktstabilisator P Alpha Index 3 in P hat. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Aber wie gesagt, alle anderen Bahnen sind regulär in diesem Fall. Naja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die quasi gegenüberliegt zum ersten Fall, nämlich, dass P einfach komplett in einem Punktstabilisator drin liegt. Und das heißt, dass P mindestens einen Punkt fixiert, aber es ist nicht verboten, dass P mehrere Punkte fixiert. Bis zu 3 sind ja erlaubt. Okay, sagen wir mal, 1 gilt nicht. Das heißt, die Primzahl 3 kommt in den Punktstabilisatoren vor, in deren Ordnung. Dann nehmen wir uns ein Omega aus Omega her. Wissen jetzt, dass die Ordnung des Punktstabilisators durch 3 teilbar ist und dann können wir uns jetzt mit dem Satz von Sylow einen Punkt hernehmen, Alpha, derart, dass P Alpha ungleich 1 ist. So, die Idee, die dahinter steckt, ist die, die Sie in einer Übungsaufgabe für die Primzahl 2 gesehen haben. Es gibt verschiedene Arten zu beschreiben, dass ein Punktstabilisator eine durch eine Primzahl teilbare Ordnung hat. Und hier habe ich jetzt quasi, ohne es hinzuschreiben, ein Argument benutzt, das Sie auch in dieser Übungsaufgabe gebraucht haben. So, man kann den Punkt oder die Sylow-Untergruppe festlegen. Hier habe ich jetzt gesagt, die 3-Sylow-Untergruppe P soll fest sein und dann kann ich mir jetzt so einen Punkt Alpha suchen, derart, dass P Alpha ungleich 1 ist. Dann gucke ich mir die dazugehörige Bahn Delta an, Alpha hoch P, weiß jetzt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, bla bla bla, dass die Länge von Delta genau der Index von P Alpha in P ist und dann schreibe ich mir alles so hin, das haben wir schon häufiger gesehen, wie wir das machen. Wähle mir also N und M, Delta soll Länge 3 hoch M haben und der Punktstabilisator P Alpha soll Mächtigkeit 3 hoch N haben. Gut, dann machen wir das, was wir immer machen. Im ersten Fall fasse ich mich kurz. Wenn M größer gleich 2 ist, wenn also Delta Länge mindestens 9 hat, dann schreiben wir uns so eine Gleichung hin. D ist die Anzahl der Fixpunkte, die P Alpha auf Delta hat. Und dann kann ich so eine Gleichung aufstellen, Mächtigkeit von Delta gleich 3 plus A mal 3 hoch N. A ist die Anzahl der regulären Bahnen auf Delta von P Alpha. Und dann kriege ich eben so eine Gleichung, 3 hoch M gleich 3 mal in Klammern 1 plus A mal 3 hoch N minus 1. Der Term in Klammern muss eine 3-Potenz werden, weil M ja mindestens 2 ist. Und deswegen, da so ein Faktor übrig bleibt, der auf jeden Fall durch 3 teilbar ist, sogar eine 3-Potenz sein muss. Und das geht nur, wenn n gleich 1 ist und a halt entsprechend. Und wenn man das dann alles einsetzt, dann sieht man, dass der Punktstabilisator P Alpha Ordnung 3 hat. Der hat dann genau 3 Fixpunkte und das ist der Fall, der in 2 steht. Die maximale Klasse kommt daher, dass der Normalisator von P-Alpha in P jetzt nur höchstens Ordnung 9 haben kann und das wiederum kommt aus Lemma 3.1. Warum aus dieser Eigenschaft folgt, dass P maximale Klasse hat, das müssen wir hier jetzt gerade nicht weiter ausführen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da im Buch Endliche Gruppen 1 von Huppert was dazu steht. Da steht sowieso ziemlich viel Nützliches und Spannendes zu Gruppen maximaler Klasse. Gut, jetzt haben wir also gezeigt, wenn 1 nicht gilt, dann ist die eine Möglichkeit hier in dieser Situation, dass dann Fall 2 zutrifft. Und das war der Fall, dass Delta eine relativ lange Bahn ist. Jetzt kommt der Fall, dass Delta eine sehr kurze Bahn ist. M ist höchstens 1 und das heißt, dass Delta jetzt Länge 1 oder Länge 3 hat. Gucken wir uns das mal an. Das heißt ja auch, dass der Index von P-Alpha in P 1 oder 3 ist. Wieder wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und das heißt, dass wir jetzt schon nah dran sind an Fall 3 oder Fall 4. Fall 4 kommt hier ganz klar vor. Wenn der Index von P-Alpha in P 1 ist, dann heißt das ja P-Alpha ist gleich P. P liegt in einem Punktstabilisator, Fall 4 trifft zu und damit sind wir fertig. Wir müssen eigentlich jetzt nur noch den Fall angucken, dass der Index 3 ist und müssen uns klar machen, dass dann alles stimmt, was in Fall 3 vom Lemma steht. Da brauchen wir also noch ein paar mehr Infos. Es sei jetzt mal Aussage 4 nicht wahr. Das heißt, M ist nicht 0, sondern 1. Die Länge von Delta ist 3. P Alpha ist nicht 1 und auch nicht P. Dementsprechend wissen wir schon, dass P Ordnung mindestens 9 hat, denn das passt ja sonst gar nicht. Und Alpha wird von P Alpha fixiert, das ist auch klar. Und naja, jetzt haben wir also Delta von Mächtigkeit 3 und einer der Punkte, die da drin liegen, ist Alpha. Wenn der von P-Alpha fixiert wird und P-Alpha als Ordnung eine 3-Potenz hat und nicht 1, dann passen da jetzt ja keine Bahnen mehr rein, die nicht triviale Länge haben. Und das heißt, dass jeder Punkt aus Delta von P-Alpha fixiert werden muss. Das heißt auch, dass P-Alpha jetzt schon 3 Fixpunkte hat und dass deswegen die anderen Bahnen regulär sein müssen. So, jetzt könnte es sein, dass hier nochmal auf eine andere Art und Weise Fall 2 rauskommt, dass P also maximale Klasse hat, P-Alpha Ordnung 3, bla bla bla. Das könnte sein, es ist ja auch so, dass P-Alpha genau 3 Punkte fixiert. Aber P-Alpha könnte jetzt ja auch größer sein, nämlich In dem Fall käme raus, dass P-Alpha mindestens Ordnung 9 hat, dann hat P mindestens Ordnung 27. Und jetzt argumentieren wir weiter. Wir behaupten ja, alles andere haben wir glaube ich schon gezeigt, wir behaupten, P hat genau eine Bahn der Länge 3 und alle anderen sind regulär. Okay, die Bahn der Länge 3 haben wir, das ist Delta. Was ist mit den ganzen anderen Bahnen? Nehmen wir an, es gäbe eine, die nicht regulär ist und die nennen wir Gamma. Dann nehmen wir uns einen Punkt her, Kleingamma derart, dass Großgamma jetzt die Bahn ist von Kleingamma unter P. Wenn die Länge 1 ist, dann liegt P in G Gamma und dann ist das wieder so ein Fall wie 4. P liegt in einem Punktstabilisator. Das wollen wir nicht, beziehungsweise hier habe ich jetzt geschrieben, P Alpha fixiert dann zu viele Punkte. Das heißt also, dass Gamma mindestens Länge 3 haben muss und die Länge ist eine Potenz von 3. Naja, jetzt verhält sich das, also das P-Gamma sieht jetzt erstmal so aus, als würde es sich wie P-Alpha verhalten. Es ist nicht trivial, es ist aber auch nicht ganz P. Das heißt, P-Gamma fixiert jetzt auch wieder genau 3 Punkte. Und zwar auf der Bahn Gamma. Wie viele Punkte kann P-Gamma insgesamt fixieren? Naja, 3 Fixpunkte haben wir schon und mehr geht nicht nach unserer Voraussetzung. Wenn jetzt also P-Alpha und P-Gamma Punkte gemeinsam haben, außer der Identität, dann fixieren die auf einmal zu viele Punkte, nämlich Alpha und seine Freunde aus Delta und Gamma und die beiden, die noch dazugehören, auf der Bahn Gamma. Und das sind zu viele. Aber wegen Index 3 wissen wir, dass dieser Schnitt auf jeden Fall von 1 verschieden ist, wenn das P-Gamma zu groß ist, einfach aus Ordnungsgründen. Wenn also P-Alpha hat Index 3, ist deswegen ein Normalteiler von P. Wenn ich den jetzt mit irgendeiner Untergruppe, obwohl selbst wenn nicht, da kann ich einfach die Ordnungsformel benutzen. So P-Alpha mal irgendeine Untergruppe von P, die nicht 1 ist, ergibt sofort die ganze Gruppe. Und der Durchschnitt kann deswegen nur dann trivial sein, wenn P-Gamma nur Ordnung 3 hat. So, das war ein bisschen ausführlicher das, was ich da so ganz kurz hingeschrieben habe. Wir zählen also Fixpunkte, sehen, dass P-Alpha und P-Gamma sich trivial schneiden und dass P-Gamma nur Ordnung 3 haben kann, einfach weil der Index von P-Alpha in P genau 3 ist. Und das bedeutet, dass sich jetzt P bezogen auf die Bahn Gamma und den Punkt Kleingamma so verhält, wie das in 2 steht. Wenn also 2 nicht erfüllt ist, wir hatten das vorher schon, da hätte auch wieder 2 erfüllt sein können, wenn das jetzt wirklich nicht der Fall sein soll, dann müssen die anderen Bahnen regulär sein. Wie gesagt, die Existenz einer weiteren nicht regulären Bahn, in dem Fall Gamma, führt dazu, dass wir mit einem anderen Punkt, Kleingamma, eine Situation hinbekommen, die so ist wie die Situation vorher mit Alpha in Fall 2. Okay, jetzt haben wir also die Situation, die in 3 steht. Es gibt genau eine Bahn der Länge 3, das ist Delta. Die anderen Bahnen sind regulär, das haben wir uns gerade überlegt, weil sonst doch wieder Fall 2 gilt. Und das war's. Das sind alle Möglichkeiten. Wir sehen, dass es ein bisschen subtil ist und das erklärt vielleicht auch, warum in früheren Versionen der nicht nur der Fix-3-Arbeit, sondern auch der Sachen, die wir zu Fixität 2 gemacht haben, warum da manchmal an solchen Stellen dann Fehler passieren. Denn man muss wirklich ganz genau aufpassen, nur weil eine 2-Sylow-Untergruppe auf der einen Bahn so und so wirkt mit den und den und den Fixpunkten, heißt das nicht, dass die Wirkung auf einer anderen Bahn genauso sein muss. Sondern es kann sein, dass die Wirkungen unterschiedlich sind und dass dann ein Fall, der da irgendwo steht, auf unterschiedliche Arten eintreffen kann, halt mal auf der einen Bahn, mal auf der anderen. Und entweder schreibt man dann die Fälle so allgemein hin, dass man das unabhängig von den spezifischen Punkten macht. So habe ich das jetzt hier gemacht in diesem Lemma. Oder man muss das sehr genau aufdröseln und kommt dann auf wesentlich mehr Fälle, die deutlich detaillierter sind. So, das war eine philosophische Bemerkung, warum ich den Satz oder das Lemma so formuliert habe. Dann ist der Beweis nämlich nicht so schlimm. Man hat diese eine Fallunterscheidung und muss sich halt ein bisschen mit den Bahnen konzentrieren. Okay, ich glaube auch, dass das die letzte Stelle war erstmal in diesem Kapitel, wo es so richtig technisch ans Eingemachte ging. Kleiner Ausblick, was da noch kommt. Ich habe Ihnen da Resultate aufgeschrieben. Einmal über einfache Gruppen, die mit Fixity 3 wirken und dann auch noch so ein bisschen allgemeines Zeug, was man für Strukturaussagen hat für Gruppen mit Fixität 3. Und da passiert was Spannendes. Man kann sich nämlich überlegen, dass bei Voraussetzung Fixität 3 auf jeden Fall 3 in der Ordnung der Gruppe vorkommen muss. Und das ist eine Aussage, die man tatsächlich recht gut isoliert von den anderen ganzen Strukturaussagen beweisen kann. Und in Satz 5.9 gucken wir uns das an. Es gibt also zu Kapitel 5 auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge, und zwar genau die, in der wir uns mit Satz 9 befassen. Darauf freue ich mich schon. Das ist ein schöner Satz. Die Argumente machen sehr viel Spaß. Und ich sag mal, da hören wir uns dann wieder. Bis dahin!